Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und manchmal auch aus Köln und Bonn und so auch heute, denn ich spreche heute mit Stefan Jacquemot von TS Ventures und mit Björn Lohse von Cavalry Ventures. Die beiden haben sich gesucht und gefunden, der eine wie gesagt aus Köln, der andere aus Bonn, aber mittlerweile in Berlin. Da sprechen wir auch gleich im Detail drüber, denn wir sprechen viel über den Standort Köln. Wir sprechen aber vor allem über zwei Finanzierungsrunden. Die eine sehr, sehr beachtlich, weil ein spannendes, sehr schnell wachsendes Unternehmen in einem sehr, sehr heißen Space mit jetzt tollen VCs an Bord. Und das andere ein Unternehmen, da waren wir jetzt, glaube ich, nicht ganz sicher, ob es wirklich eine Finanzierungsrunde ist. Aber das Unternehmen ist auch spannend, haben wir viel drüber gesprochen. Deswegen freut euch jetzt bitte auf Björn Lohse von Cavalry Ventures und Stefan Jacquemot von TS Ventures. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures. TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Wir sind also zwei Angels, die in der sehr frühen Phase Pre-Seed in Startups investieren. Gerne in SaaS-Themen, B2B, B2C, da sind wir sehr offen. Wir starten mit 300.000 Euro als initiales Investment und können dann bis zu 700.000 über die Zeit investieren.
Und?
Björn Lohse, ich bin Partner bei Cavalry Ventures. Cavalry Ventures ist ein in Berlin ansässiger Venture Capital Fonds. Wir investieren europaweit Technologieunternehmen in der Pre-Seed und Seed Stage. Typischerweise führen wir Finanzierungsrunden in dieser Stage mit Tickets zwischen 500.000 und 4 Millionen Euro an.
Investments und Exits.
Sehr schön. Die Achse Bonn-Köln ist wieder da. Hallo ihr beiden.
Hallo Jan.
Hallo Jan.
Ja, oder wahrscheinlich ist es richtiger Berlin-Köln, ne, mittlerweile, aber wir hatten es ja im ersten Gespräch hier, dass wir so ein bisschen über die Achse, über deinen Ursprung, Björn, haben wir geunkt, ne?
Ja, richtig, richtig. Ich bin ja gebürtiger Rheinländer, so gesehen.
Hm, genau.
Du bist vor allem in erster Linie fahnenflüchtig, ja, das müssen wir auch mal so sagen.
Muss man auch sagen, ja.
Ja.
Nach Preußen ausgewandert.
Und richtig, genau.
Wie macht man das an Karneval? Warst du dann vor Ort oder bist du komplett raus? Das war ja jetzt so die Hochzeit gerade, ne?
Ja, ich habe das tatsächlich gar nicht mitgenommen dieses Jahr. Ja, ich muss sagen, ich müsste es mal wieder machen. Dann allerdings bei mir auch tatsächlich gar nicht mal so in der Hochburg Köln. Ja, alle Düsseldorfer mögen es mir verzeihen, dass ich das jetzt sage, aber ich bin dann eher so bei der Verwandtschaft, die im Kreis Bonn, Sieg und Umgebung ist.
Ja. Und fahrenflüchtig, Stefan, nehmen wir das mal als Brücke zum Thema Cybersecurity, ne? Da sind wir schon mittendrin in den militärischen Begriffen, weil wir haben zwei Themen heute, finde ich beide super spannend, aber wir fangen mal mit dem, ich weiß nicht, ein bisschen militärisch angehauchten an, ne?
Genau, also das erste Thema, was wir mitgebracht haben, ist eine 36 Millionen Euro Series B Finanzierung des niederländischen Startups iSecurity durch JP Morgan Growth Equity Partners. Und der Angle, den du rein gerade bringst mit militärisch, ist natürlich, also das Thema, wir sind hier im Bereich Cybersecurity, es geht darum, eine Lösung zur Verfügung zu stellen, die vor allem kleinen mittelständischen Unternehmen eine fully-fledged Cybersecurity Suite anbieten will. Eine Lösung, die also vor allem, oder Cybersecurity-Lösungen, die vor allem erstmal von großen Unternehmen bis jetzt immer genutzt wurden, auch mit eigenen Ressourcen oder mit sehr viel Customized-Lösungen auf große Unternehmen zugeschnitten worden sind. Und viele kleine mittelständische Unternehmen gehen dieses Thema Cybersecurity halt recht stiefmütterlich an, wegen der hohen Kosten, wenn man es richtig macht, wegen auch tatsächlich auch oft mangelndem Angebot am Markt. Und wie gesagt, jetzt mit diesem militärischen Engel, wir haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Bedrohung Europas überhaupt durch Russland, die Zunahme von Cyberwarfare und da ist natürlich das Thema Cybersecurity, auch Industriespionage spielt da auch eine große Rolle, wird natürlich dadurch immer wichtiger. Und in Deutschland ist man bei dem Thema, das gehört glaube ich doch zur Wahrheit, schon noch recht stiefmütterlich unterwegs. Wenn ich nicht über TS Ventures investiere, arbeite ich auch für die Faunus Foundation, Tochtergesellschaft der Bertelsmann Stiftung. Wir sitzen in Bielefeld und arbeiten natürlich dort eng mit dem deutschen Mittelstand zusammen, mit Miele, Oetker, Militar, Bertelsmann und tauschen uns da intensiv mit diesen Firmen aus. Und da kriegen wir halt auch immer wieder mit, dass viele solche Themen, ich will jetzt nicht einzelne Firmen da mutmaßen, aber sagen wir mal, da ist immer noch mal Optimierungspotenzial, um es mal soft zu formulieren, um da jetzt niemanden individuell an irgendeinen Pranger zu stellen. Und ja, und diese Firma ist auch erst 2020 gegründet in Holland Und hier wird es auch nochmal militärisch, nämlich von Ex-Geheimdienstlern, die sich zusammengetan haben und diese Firma gegründet haben. Und innerhalb von 4 Jahren hat die Firma jetzt mutmaßlich mehrere 100 Mitarbeiter schon und hat eine Finanzierungsrunde von Bessemer Ventures bekommen, was echt outstanding ist, dass eine Firma, die so jung ist, schon von so einem Top-VC aus den USA eine Finanzierungsrunde bekommen hat. Und das war die Runde davor und jetzt halt JP Morgan Growth Equity Partners. Vielleicht hier nochmal kurz auch ein, zwei Einordnungen zu den Investoren. Bessemer Ventures empfehle ich immer jedem, mal die Anti-Portfolio-Seite von diesem Fonds sich anzugucken. Hatten wir Jan ja schon ein paar Mal angesprochen. Die haben nicht in Firmen investiert, weil sie die für wenig aussichtsreich gehalten haben, wie Google oder auch Tesla und andere. Und die Begründung, warum sie da nicht investiert haben, kann man sich wunderbar auf der Webseite von Bessemer Ventures angucken. Die sind ultra erfolgreich. Sie haben also noch viele Sachen richtig gemacht, aber auch da einfach nur mal, auch es ist immer so humbling für die VC-Szene. VCs treten ja immer sehr meinungsstark und alpha auf und es ist immer mal wieder schön zu lesen, dass VCs ja auch oft daneben liegen und die machen das sehr transparent.
Ich bin gerade auf der Seite, so viel sei gesagt, es wäre, glaube ich, wenn man da investiert hätte, das stärkste VC-Portfolio ever. Also die Namen sind wirklich beeindruckend. Wir verlinken das auch gerne in den Shownotes, ja, kann man mal reinklicken, das ist wirklich toll. Ja.
Eigentlich ist das ein geiler Proxy-Wert. Eigentlich müsste man sozusagen einen Fund bauen, der auf das Anti-Portfolio von Bessemer, also die müssten uns sagen, was sie nicht investieren und da einfach blind rein investieren.
Total, ja, total. Wobei ich glaube, es ist eine sehr, sehr humble Auswahl hier auch, ne? Also ja, Airbnb, Apple, Facebook, Intel ist dabei, auch Tesla, PayPal, also ist wirklich total krass, ja.
Und muss die beschreiben, ja? Genau, also muss man lesen und vor allem die Beschreibung, warum sie nicht investieren, sind auch sehr schön selbstkritisch humoristisch formuliert, wie sie auch daneben liegen. Also auch gerade Google, wo sie hätten früh investieren können und wo sie sich dann aus dem Hinterausgang rausgeschlichen haben, um nicht mehr den beiden Gründern zu begegnen, weil sie die Idee für so bescheuert gehalten haben. Das ist schon sehr lustig zu lesen. Genau, also man muss um wieder zurückzukommen zu iSecurity, also das ist schon à la Bonheur und das gelingt wirklich nicht vielen, in so einer frühen Phase von so einem Top-Notch aus dem Silicon Valley eine Funding-Runde zu bekommen. Und jetzt halt JP Morgan Growth Equity Partners, die sind gar nicht so aktiv am Markt, vielleicht das auch noch mal zur Einordnung. Das ist natürlich, sind die so aus dem Asset Management von JP Morgan entstanden, sind dann aber jetzt relativ unabhängig. Und die haben, glaube ich, nur wenige Deals bis jetzt gemacht, 4, 5, 6 Deals, glaube ich, und auch eher halt ab Series B aufwärts. JP Morgan kommt mit diesem Growth Equity Partner Arm eher so aus dem Finance, also Fintech-Bereich. Und das ist ja spannend, dass sie hier investieren, weil iSecurity kam nämlich auch ursprünglich ein bisschen aus dem Fintech-Bereich. Die haben nämlich Versicherungslösungen für Cybersecurity angeboten und fangen jetzt an, ihre sozusagen Wertschöpfung zu erweitern und jetzt halt auch eigene Sicherheitslösungen anzubieten. Also von einem Fintech-Geschäftsmodell zu einem eigenen Cybersecurity-Modell und das Fintech-Modell aber auch beibehalten. Also das heißt, ich habe dann mehrere Revenue-Streams, die ich hier aufbauen kann. Das ist natürlich schon sehr smart und ja, leider aus den genannten geopolitischen Gründen wird hier die Nachfrage über die Zeit auch wachsen. Die Zahlen, die hier genannt werden, was so das Marktvolumen angeht, geht hin, dass es europaweit ein Marktvolumen von 60 Milliarden dazu geben wird. Und Deutschland bis Ende dieses Jahrzehnts von 18 Milliarden. Also es ist ein recht großer Markt. Und da sind die halt sehr gut positioniert. Von daher fand ich das ganz spannend. Und warum das auch für uns in Deutschland relevant ist, die kommen aus Holland. Der Markt ist da natürlich überschaubar groß und wollen jetzt halt stark in Deutschland und Belgien expandieren. Also Belgien ist jetzt auch überschaubar groß, aber gerade Deutschland. Und die werden wir hier also sehr aktiv am deutschen Markt
sehen. Ich finde es recht teuer, muss ich sagen. Ich bin auf der Pricing-Seite gewesen und habe dann so gedacht, boah, das ist aber, wenn du halt ein Mittelständler bist mit ein paar tausend Mitarbeitern, vielleicht ganz schön abschreckend, weil du halt eben pro Endgerät zahlst, nicht nur pro Nutzer, sondern pro, sie nennt es glaube ich Endpunkte. Und da in der mittleren Lösung bist du irgendwie zwischen 12 und 22 Euro unterwegs pro Endpunkt. Das kann halt sehr schnell sehr teuer werden. Andersrum habe ich dann gedacht, naja, aber wenn du einmal angegriffen wirst und deine Produktion steht still, wahrscheinlich hast du das innerhalb von wenigen Stunden dann rausgeholt, diesen Betrag, ne?
Ja, genau. Einmal das, also das sind ja die Opportunitätskosten, die du so ein bisschen reinrechnen kannst. Das ist im Businessmodell, by the way, übrigens ein unglaublich schwierig zu verkaufendes Geschäftsmodell, indem du ein Revenue aufbaust aufgrund der Abwesenheit eines Zustandes. Ja, also dass du sagst, wir zahlen, dass etwas nicht passiert. Du weißt ja dann immer nicht, was sonst passiert. Also du kannst jetzt also nicht direkt, hast keinen direkten P&L-Effekt unmittelbar, sondern weil du ja nur etwas verhinderst. Aber ich glaube, hier kommt noch eine zweite Komponente hinzu, die ich auch immer ganz spannend finde für Geschäftsmodelle. Geschäftsmodelle, wenn man sich neue Geschäftsmodelle entwickelt. Und zwar legt die EU fest, dass gibt es eine neue Richtlinie, die NIS2-Richtlinie, die bis Oktober 24 in Kraft tritt, wo halt Unternehmen ihre Cyberangriffe melden müssen. Und wenn sie das nicht tun, dass bis zu 10 Millionen Euro Strafe darauf steht oder 2% des Jahresumsatzes. Das ist dann ein unmittelbarer P&L-Effekt. Also wenn ich einen Cyberangriff stattfindet und ich melde den nicht und das kann mir nachgewiesen werden, dann habe ich natürlich auch hier Rechtskosten. Selbst wenn meine eigene Produktion gar nicht betroffen ist, also wenn die Maschinen weiterlaufen, wenn der Trojaner sich gar nicht zu erkennen gibt, die alles weiterläuft, habe ich ja trotzdem dadurch dann eine Strafe, die es zu verhindern gilt. Und wenn solche Gesetze neu geregelt werden, das hat immer wunderbar Möglichkeiten für Entrepreneurship. Und das ist hier gerade der Rückenwind, der hier auch mit dann, glaube ich, dem Geschäftsmodell hilft.
Jetzt müssen wir Björn mal reinholen. Björn, wie guckt ihr denn da drauf?
Ja, ich glaube, sehr ähnlich. Ich glaube, einen interessanten Punkt, den ich gerade mal aufgreifen wollen würde von Stefan, ist so diese schwierige Monetarisierung nicht vorhandener Zustände. Also am Ende des Tages geht es ja immer darum, eine gewisse Awareness vom Verbraucher im Prinzip oder von der Nachfrageseite herzustellen. Das ist halt regelmäßig der Fall bei Versicherungen. Ne? Jeder von uns zahlt irgendwie seine Haftpflichtversicherung, eine Krankenversicherung und dergleichen, um den Fall des Eintritts eines Events irgendwie abzudecken. Ähnlich müsste man eigentlich auch raufgucken bei Cybersecurity. Das Problem ist bloß, dass das nicht mental in derselben Kategorie anzufinden ist. Ich glaube, bei Unternehmen ist es weiterhin der Punkt, dass die IT-Abteilungen sich fragen, so, warum sollte ich denn so einen teuren Preis dafür zahlen? Ich habe ja aktuell kein Problem. Und ich glaube, Hintergrund der Gesetzgebung ist es auch, hier diese Awareness auch irgendwie reinzukriegen in die Köpfe. Dass es eben nicht darum geht, im Vergleich zum Status quo da eine Gleichung aufzustellen, sondern in dem wahrscheinlichen Fall, dass in Zukunft etwas passieren wird.
Ja. Würde aber umgekehrt eigentlich auch heißen, ich habe das jetzt noch gar nicht so bewusst gesehen, aber dass eigentlich Versicherungen viel mehr auch investieren müssten in solche Themen, ne? Also jetzt Venture-Fonds von Versicherungen in Startups, das würde ich damit sagen.
Dass das gemacht werden sollte, steht für mich völlig außer Frage. Ich glaube, aus mehreren Gesichtspunkten ist das halt für Versicherungen enorm sinnvoll, aber eben auch speziell in, also diese Thematik, ne? Das ist halt schon auch, also das kann man, glaube ich, gut strukturieren als Versicherung. Da muss man, glaube ich, gar nicht unbedingt ein Produkt, also ein digitales Produkt verkaufen, sondern eher eine Art, ja, eben Versicherung, Abfederung, ne, für ein etwaiges Ereignis.
Nee, weil es ja, die suchen ja nach neuen Geschäftsfeldern auch alle, ne? Also von daher ist es eigentlich, wenn du diese Brücke schlagen könntest, ist es eigentlich total raffiniert. Habe ich so noch nie gesehen.
Ja, ich meine, die ideale Versicherung ist die Versicherung, wo du zahlst, also wo der Kunde die Prämie, aber du nie auszahlen musst. Das ist ja die perfekte Versicherung. Also ich mache, jahrelang Hausrat und es wird nie eingebrochen und sowas, dann zahle ich. Hier hast du natürlich so ein bisschen das Problem, dass der makroökonomisch die Gefahr für das Thema zunimmt, was ja dann auch immer ein Effekt dafür ist, dass die Versicherung auch über die Zeit teurer wird. Und das muss man sich natürlich jetzt dann, also als Versicherer dann überlegen, zu welchem Marktpreis kann ich es anbieten? Es ist immer die Abwesenheit eines Zustandes, den ich monetarisiere. Also ich glaube, das Thema ist wichtig und ich glaube, als Kunde würde ich das nachfragen wollen. Als Versicherer muss ich natürlich überlegen, wie ich es am besten strukturiere. Und was hier, finde ich, iSecurity natürlich dann ganz, ganz smart gemacht hat, die haben ja, wie gesagt, mit dieser Versicherung angefangen. Und ich mutmaße jetzt hier, aber die haben halt verschiedene Revenue Streams und Geschäftsmodelle aufgebaut, sodass ich vielleicht auch zu einem niedrigeren Preispunkt einen Fuß in die Tür bei einem Unternehmen kriegen kann und dann innerhalb des Unternehmens Upselling machen kann. Was meine ich hier mal ganz konkret? Zum Beispiel bieten sie Cybersicherheitsbewusstseinsstärken an. Ich habe es mal 1:1 gerade von der Webseite abgelesen. Und das ist eine Maßnahme, wo ich meine Mitarbeiter schule, wie Cyberangriffe stattfinden, also die klassische Phishing-E-Mail. Allein das Thema ist sehr spannend. Wir haben ja in Köln SoSafe, die ja auf dem Thema auch schon mehrere 10 Millionen Euro geraced haben und weiß gar nicht, was die letzte Bewertung jetzt ist. Fun Fact, die sitzen hier in Köln mir genau gegenüber und ist das in Stein gemeißelte Anti-Portfolio von TS Ventures. Das Bürogebäude ist genauso groß wie das Bürogebäude, wo ich jetzt hier sitze und ich hätte damals 10% der Firma für einen ganz kleinen Betrag haben können und habe gesagt, ey, das macht doch gar keinen Sinn, das mache ich nicht. Und da ist man natürlich als Investor schön des Lügen gestraft, oder was heißt Lügen, schön eines Besseren belehrt worden, gelogen hat man ja nicht, eines Besseren belehrt worden. Und also das allein dieser Cyber Awareness-Markt riesig groß ist, sieht man halt an so Modellen wie SoSafe. Und das ist natürlich ein sehr niederschwelliges Angebot, mit dem ich erstmal in dieses Thema einsteigen kann. Und wenn ich dann diese aufklärerische Arbeit, Bewusstsein geschaffen habe, dann kann ich Upselling machen. Und das machen die da, glaube ich, ganz gut, weil Versicherungen, wie Björn richtig sagt, ist immer so ein bisschen schwierig zu verkaufen. Und wenn ich jetzt erstmal anfange, indem ich mit Trainings und Simulationen und dann merken alle, das ist ja doch irgendwie schwierig. Und dann kann, das ist so der perfekte Nährboden, um darauf dann eine Versicherung zu verkaufen und dann auch 360-Grad-Lösungen. Und ich glaube, den Weg gehen die hier gerade.
Ja, SoulSaver bin ich hier gerade nochmal draufgegangen, 73 Millionen eingesammelt bis jetzt, ne? Tolle Investoren, La Familia, Global Founders dabei, Highland und Acton, also Stefan, da hättet ihr auch gut reingepasst, ne?
Ja. Wie gesagt, der ja. Niklas, CEO, sitzt hier gegenüber, von Finger meinem Fenster kann ich in sein Fenster gucken, er grüßt auch immer sehr freundlich, aber es hat nicht sollen sein.
Aber dann sind wir jetzt fast in Köln, wir wollten, glaube ich, auch ein bisschen über den Kölner Raum heute sprechen, ne? Da gab es ja eine nächste spannende News, ich würde sagen, wir nehmen das mal als Brücke, oder?
Können wir sehr gerne machen. Und zwar wurde von Audio am 9. März die Finanzierungsrunde bekannt gegeben in Höhe von 2,9 Millionen Euro. Und das Team um Gründer David Koinhoff und Gregor Pilz sitzt tatsächlich in Köln. Ich weiß jetzt leider nicht, wo genau. Vielleicht sind sie auch Nachbarn von Stefan. Ja, aber
tatsächlich auch nicht so weit weg. Ja, selber Stadtteil. Ja, es ist nicht so genauso nah, aber es ist der gleiche Stadtteil. Mhm. Ist das Kreuzberg Kölns.
Ja, jetzt kann man natürlich bei einer Seed-Finanzierung noch nicht notwendigerweise von Antiportfolio sprechen, aber vielleicht hat es ja die Möglichkeit, da noch reinzuwachsen.
Nee, ist leider auch Antiportfolio. Gehört auch zur Wahrheit. Oh, ja. Auch das haben wir nicht gemacht. Also wir sehen heute nicht gut aus. Bei dir, ne? Wir sehen nicht gut aus. Also tolles Team, tolle Investoren. Ich finde das alles super. Wir haben es damals auch. Ich kann auch gar nicht erklären, warum wir es nicht gemacht haben. Okay. Aber ist sehr gut.
Ja, ich fange nochmal kurz daran oder an zu erzählen, was Audio eigentlich macht. Audio digitalisiert im Prinzip die Personalplanung oder vereinfacht diese. Und da geht's von Erfassung von Personalfragebogen über intelligente Zeiterfassung bis hin zur vorbereitenden Lohnbuchhaltung. Ist also sehr klassisch, ein sehr spezifisches Workforce-Management-Tool, wenn man so möchte, als Point-Solution aufgestellt und so wie ich das verstehe, auch industrieübergreifend aktiv. Wobei man sagen muss, die Gründer haben ein sehr starkes Syndikat aufgebaut, wenn es um den Bereich Hospitality, Retail, Lebensmittelmarken etc. geht. Lead-Investor bisher ist Capnamic Ventures. Jetzt sind kürzlich, glaube ich, die Kollegen von Simon Capital dazugekommen und auch HBG Ventures. Das ist das Investitionsvehikel um Peter Heister. Ist der Schwiegersohn vom Aldi-Süd-Gründer Karl Albrecht. Und insofern auch ein sehr starker Branchenbezug da gegeben. Dieser auch vorhanden. Ich hatte Simon Capital gerade erwähnt. Das Team hat dort einen Hintergrund von Bitburger ursprünglich. Die haben ja auch Industriebeteiligungen mit Gerold Steiner, sind allerdings auch in VC-Fonds wie beispielsweise Project A oder Atlantic Food Labs investiert.
Das ist, glaube ich, Bitburger Ventures, ne? Das ursprüngliche Team, glaube ich, ne?
Genau, genau. Und halten auch, glaube ich, ein paar Direktbeteiligungen an Startups in dem Bereich, ne? Also insofern ein sehr starkes Syndikat, auch gerade wenn es darum geht, Zugang zu gewissen Firmen, glaube ich, aufzubauen. Was ich jetzt interessant fand, war, wenn man sich so die Webseite anschaut, dass es halt nicht notwendigerweise diese ganz klassische Vertical SaaS Solution ist, die sich auf Hospitality und Restaurants und dergleichen fokussiert, sondern eben durchaus auch breiter um Schichtplanung etc. geht, also industrieübergreifend. Da gibt es ja durchaus viele Anwendungsfälle. Und Kernidee ist dort, eine App für Mitarbeiter, für Deskless Workers aufzubauen. Und das ist ja ein Bereich, der unheimlich groß ist, oft übersehen wird, weil, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber wahrscheinlich, weil Gründer per se jetzt nicht notwendigerweise so viel Erfahrung mit Deskless Work haben, sondern eher am Schreibtisch sitzen ihr ganzes Leben lang. Lösungen oder Produkte bauen, die für sie selber auch irgendwie hilfreich sind. Aber man muss sich bewusst machen, dass 80% der weltweiten Arbeitnehmerinnen Deskless Workers sind und ja, also kaum Software-Solutions in dem Bereich existieren. Ja, das heißt also, dass auch natürlich aus unserer Sicht als Investor unheimlich groß, unheimlich spannend, gibt sehr, sehr viele Unternehmen im Markt, die sich jetzt mittlerweile dessen annehmen. Unter anderem eben jetzt auch Audio in dem speziellen Bereich der Schichtplanung und Personalplanung.
Ihr kennt den Markt ja auch ganz gut, ne, Björn? Also Flip hatte ich hier mal vor einiger Zeit zu Gast, ist ein Investment von euch, hat so ein paar Parallelen, glaube ich, ne?
Ja, das ist interessant. Ich hatte das jetzt gerade erwähnt. Ich wundere mich, dass das jetzt keinen speziellen Industriefokus hat, weil diese Thematik Mitarbeiter-App aufzubauen, die kann man natürlich aus verschiedenen Richtungen eingehen. So wie ich Audios Weg dahingehend sehe, ist ein bisschen aus der Personalplanung des Arbeitgebers zu kommen und dann eben auf den Mitarbeitenden abzustellen, der dann auch einfachere Prozesse natürlich hat. Mit dem guten Nebeneffekt, wenn der seinen Arbeitgeber wechselt, kann er vielleicht auch die Lösung mitnehmen. Flip kommt ein bisschen aus einer anderen Richtung und will tatsächlich so die Mitarbeiter-App bauen, wenn es darum geht, Kommunikation zu erleichtern, Intranet im Prinzip zu ersetzen, und kommt aus dieser Richtung. Und das, ehrlicherweise muss man da natürlich ein bisschen, ist das eine Glaubensfrage, was man da eher als Erfolgsversprechen sieht. Wir haben damals unsere Wettbewerbe platziert bei Flip. Ist auch ein komplett anderer Fokus. Die haben sehr, sehr große Accounts, häufig Enterprise-Clients, weil sich da natürlich für die Lösung enorm lohnt. Bei Audio würde ich mal annehmen, sind es tendenziell kleinere Kunden, die für das Thema relevant sind.
Und Flip, hatte ich gerade nochmal geguckt, ist ja deutlich weiter, ne? Also zumindest, ich kenne sie jetzt nur outside in, ne? Aber Series A war, glaube ich, vor 2 Jahren schon, ne? Und 34 Millionen eingesammelt in Summe, das ist schon nochmal, also vom Level her stehen sie da woanders, ne?
Das ist richtig. Und man kann sich da auch natürlich irgendwie ein bisschen kritisch die Frage stellen, wenn es ums Market Timing geht, wie günstig ist es denn jetzt? Audio fühlt sich so ein bisschen an, als wenn es relativ spät kommt im Markt. Das muss nicht notwendigerweise was Schlechtes sein. Man kann dann natürlich auch auf viele Lerneffekte irgendwie aufbauen, die Wettbewerber teilweise wahrscheinlich unter hohen Kosten machen mussten und sich diese Lernerfahrungen sparen und dann dementsprechend schneller vorankommen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlicherweise, weil, wie gesagt, wir haben auf der einen Seite diese Mitarbeiterkommunikation, wo ich denke, da gibt es halt einige Unternehmen, die bereits deutlich weiter sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann so diese große Verbesserung für den Endnutzer gibt, wenn es dann auf eine potenzielle Umstellung auf Audio geht. Vielleicht ist das auch gar nicht das Ziel. Wie gesagt, unterschiedliche Kundengruppen. Und auf der anderen Seite dieser vertikale Fokus. Dafür ist wahrscheinlich der konkrete Fokus auf Workforce Management, auf alles, was Personal betrifft, auch irgendwie ein bisschen zu spitz. Weil was wir dort sehen ist, und da haben wir auch ein Investment getätigt, allerdings nicht in der Dachregion, sondern in Dublin, in einer Company, die sich Nori.ai nennt. Da haben wir tatsächlich dann eher die Ansätze, dass es um ganzheitliche Operating Systems geht, um jetzt im Fall von Nori Hospitality und Restaurant Businesses zu bedienen. Ja, die dann häufig nicht nur nach einer punktuellen Lösung suchen, wenn es jetzt um den konkreten Bereich der Personalplanung geht, sondern eher um eine integrierte Lösung bemüht sind, die dann eben Personalplanung, Inventory Management, das Cockpit halt für den Restaurantunternehmer liefern und dann deutlich über diese, sehr spitzen Lösungen hinweggehen.
Ich finde, das ist ja immer eine ganz schwierige Diskussion als Investmententscheidung ist. Wir haben in den letzten Jahren diesen Begriff des Operating Systems sehr stark in unserer Industrie, wo es um eine sehr breite Anwendungsmöglichkeiten von Software geht. Davor hatten wir aber mal sehr stark den Fokus, dass man gewisse fokussierte Dinge sehr gut machen muss und sich auf eine Sache zu konzentrieren hat, bevor man dann alles erstmal in einem Wisch versucht zu lösen. Und was mir hier bei Audio gut gefällt, und so hatten wir uns das auch damals angeguckt, ist, die kamen ja aus dem eigenen Use Case. Also der David Koenhoff ist einer der Gründer von Sushi Ninja, was hier ein Lieferdienst für Sushi ist, und musste seinen eigenen Schichtplan schreiben und hat sozusagen aus der eigenen Notwendigkeit und hat auch viel sich damals am Markt angeguckt, was es für Lösungen gibt, und war mit keiner gut zufrieden, hat er das dann aus dem eigenen Use Case heraus dann aufgebaut. Und das finde ich immer das Allerbeste. Also die besten Gründungsideen kommen halt immer, wenn du wirklich gerade ein Problem hast, in das du selber reinläufst, guckst, ob es das auch auf anderes Problem hat und löst es dann heraus. Und da kann hier mein Investmentpartner Tim Schumacher, hat alle seine Gründungen eigentlich genau so immer gemacht. Ja? Also hat einen Fußballmanager mal gegründet mit 16, wollte dann das über eine Internetseite vertreiben, wollte die dann verkaufen, fand dann keinen guten Käufer dafür, hat Sedo gegründet, um Domains zu handeln, weil er die selber seine eigenen Domains loswerden wollte und neue kaufen wollte und so weiter. Und dann haben ihm im Domain-Business hat er Banner geschaltet, die sind ihm auf einmal von irgendjemandem blockiert worden, hat er gesagt, wer blockiert denn hier meine Banner, das ist mein Ad-Revenue, hat dann festgestellt, dass es Adblocker gibt als Erfindung, was Neues, hat das dann mit aufgebaut, weil das super ist. Also immer so aus den eigenen Bedürfnissen sich so von Unternehmensgründung zu Unternehmensgründung gehangelt. Und das macht hier der David auch. Und vielleicht das nur kurz zur Einordnung, weil ich das eben ja geteasert hatte. Wir haben uns das hier in Köln natürlich auch angeguckt. geguckt. Der David ist super. David ist auch so ein Top Product Builder, der echt gut Produkt bauen kann. Und der Grund, warum wir damals nicht investiert hatten, war, dass wir die Sorge hatten, dass er noch mit seinem Restaurant-Business zu sehr beschäftigt ist. Da wurde natürlich alles gelobt, dass das völlig getrennt ist und dass man das gelöst hätte. Das stimmt auch, aber wir waren ein bisschen in Zweifel und das war gerade der Grund, warum wir gesagt haben, es passt nicht, weil es gilt ja immer die Regel beim Gründen, man muss eine Sache machen. Ich kann jetzt nicht auf 2, 3 Hochzeiten parallel tanzen. Und ich bin auch mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil das, was du sagst, Björn, ist total valide. Und ich glaube, dass da diese Blue-Collar-Worker, die alle eigentlich ja nur vom Handy aus arbeiten, also das ist ja das maximale Display, was ich zur Verfügung habe, ein Handy, was in Asien ja auch schon total Lösungen auf diesen Screen und auf diesen Use-Case optimiert ist, mithin, wo noch Geschäftsmodelle mit SMS ja auch noch funktionieren, sind wir hier noch total underserved, was den Markt angeht. Und bin echt gespannt, welche Erfahrungen ihr da sammelt und wie es hier auch mit Audio in Köln weitergeht.
Ich bin nicht ganz sicher, ich habe jetzt nochmal parallel im Handelsregister geschaut, ich bin nicht ganz sicher, von wann diese letzte Runde ist, weil im Handelsregister steht nichts Neues mehr, da ist die letzte Runde eingetragen, Februar 23. Und das wollte ich auch nochmal anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, fragen, Stefan, es erscheint mir eine sehr teure Runde, also teuer dahingehend, dass der Gründer eigentlich schon relativ, also nach diesen ersten beiden eingetragenen Runden schon relativ viele Anteile abgegeben hat. Der hält jetzt noch, also der David hält jetzt noch 51% im Unternehmen, was ja nach dem jetzigen Stand der Dinge nicht mehr besonders viel ist. Ne? Ich weiß nicht genau, wie ihr das wertet. Und ich hätte es mir jetzt eben auch so erklärt, vielleicht so von außen, ist aber reine Mutmaßung, dass er eben tatsächlich diese Kritik, die du gerade genannt hast, öfters mal gehört hat und deswegen eigentlich mit der Bewertung relativ moderat vorgehen muss.
Ist es nur der David, der allein hat, weil er ein Co-Founder,
ja, also
haben die zusammen 51?
Oder der Co-Founder hat nochmal 6%, glaube ich. Also die haben das, also wenn ich das richtig ausgerechnet habe, 6 oder 7%, ja. Mhm, ja. Okay. Also 40% weg nach der zweiten eingetragenen Runde. Da hat Capnamic nach dem letzten Stand der Dinge haben die so also 17%, glaube ich. Und Simon hat knapp 10, ja. Und dann nochmal 10 Angels dabei, ne?
Ja. Also ich müsste jetzt nochmal in unsere Datenbank nachgucken, was damals die Terms waren. Das ist so ein Deal, der so ein bisschen aus der Kölner Szene entstanden ist. Ich glaube, es ist fair zu sagen, weil es auch offiziell im Handelsregister war, dass der Partner von Capnamic, Jörg Jojo Binnenbrücker, davor privat investiert war, weil er auch mit Sushi Ninja verbunden ist. Dann ist er privat raus und hat den Deal dann gemacht über den Fund. Und kann sein, dass in diesem Zuge, weil das so aus Sushi Ninja raus ist, dass da die Anteile vielleicht nicht ganz günstig für die Gründerteams gelaufen sind. Das kann ich jetzt nur mutmaßen. Ja.
Du, vielleicht schmeiße ich die hier auch durcheinander. Das kann durchaus auch passieren, ne? Weil es sind ein paar Angels dabei, die kann man namentlich nicht richtig zuordnen. Vielleicht ist das auch jetzt falsche Interpretation von mir. Ne?
Ja. Ich glaube, hier in dem Falle ist es so, dass der David hier in Köln, dass der gute Produkte baut und dass der ein toller Unternehmer ist, das ist hier gesetzt. Und Capnamic als toller Fonds und Jörg, die sich sehr früh kennen und sich auch fördern und unterstützen, hat hier einen guten Riecher gehabt und hier auch eine gute Firma mit aufgebaut. Wie jetzt genau da die Anteile sind, das kann ich dann nicht genau von außen mehr beurteilen. Aber das ist so entstehen halt unternehmerisch Firmen und das ist gar nicht verkehrt. Mhm.
Ja, ich muss auch ehrlicherweise hier meine Lanze brechen für alle Unternehmer, die vielleicht gerade an einer Idee arbeiten aus einer aktuell laufenden Gründung heraus oder aus einem aktuell laufenden Anstellungsverhältnis heraus. Weil wir haben das auch häufig, diese Sichtweise, die Stefan auch gerade beschrieben hatte, wie stark ist man committed bei dem einen Thema. Und natürlich geht es darum, dass man als VC auch nur in ein Team, was ja der Kern des Assets ist, gerade in der frühen Phase investiert, was sich vollkommen fokussiert auf die Idee. So, das ist natürlich jetzt regelmäßig in dem Moment schwierig, wenn du mit erfahreneren Unternehmern sprichst, denn da ist das ja de facto nie gegeben. Also wenn jemand schon mal einen erfolgreichen Exit hatte, dann kann es sein, dass der jetzt offiziell nur an einer Thematik arbeitet. Hm. Aber der wird sein Immobilienportfolio parallel irgendwie handhaben. Der wird sein Aktienportfolio irgendwie parallel handhaben oder Leute dafür haben, ja. Und dann hast du zwar nicht dieses offizielle Argument, der arbeitet ja noch an einer anderen Thematik, aber der hat einfach sein eigenes Leben zu managen. Na, und insofern glaube ich, das ist regelmäßiger der Fall, als dass man das eigentlich glaubt. Und wir haben auch häufiger schon in Gründerteams investiert, die eine unternehmerische Vergangenheit hatten. Und ehrlicherweise, gerade dieses Investment, was ich angesprochen hatte in Dublin, kommt aus einer ganz ähnlich gelagerten Richtung. Der Conor Sheridan, der das gegründet hatte, ist selber Restaurant-Eigentümer, mittlerweile stark wachsend, ist daran auch noch beteiligt, hat allerdings ein operatives Management eingesetzt und ja, ich glaube, der hat mir mal gesagt, er investiert nicht mehr als 4 Stunden im Monat für das Thema. Ich glaube, es geht hier halt sehr, sehr stark darum, ein Verständnis aufzubauen, wie gut Unternehmer in der Lage sind, zu delegieren und sich auf die eigentlich wichtigen Themen zu fokussieren. Und dann will ich natürlich ein Commitment sehen. Das ist hundertprozentig klar, ne? Aber ich glaube, das ist immer sehr stark davon abhängig, wie man drauf guckt und wie gesagt, teilweise auch sehr offensichtlich irgendwie einschätzbar, wie jetzt vielleicht in dem konkreten Fall vom David, aber häufig eben auch gar nicht so offensichtlich, wenn es um private Themen geht, die dann eben gehandhabt werden müssen.
Gut, aber für Köln heißt es, Stefan, auch VCs sollten nach Köln gucken, denn offensichtlich die VCs, die dort sind, lassen noch Platz für andere, ne? Höre ich raus.
Ja. Ja, also Köln ist ja up and rising, selbstverständlich. Und deswegen, klar, also es ist, Simon Capital sitzt ja in Düsseldorf. Das ist ja schon auch ein Deal, der hier in der Region sehr gespielt worden ist. Und das ist ja schön an NRW. Es tut sich ja dann doch jetzt recht viel hier. Es wird viel aufgebaut. Die Hochschulen werden immer aktiver, was Startup-Gründungen angeht, werden hier auch Fonds, Simon Capital, 100 Millionen Vehikel. Also da passiert schon einiges. Köln ist im Vergleich zu Berlin und München immer noch Entwicklungsland. Da brauchen wir überhaupt nicht drum herum reden. Aber solche Deals, ich würde mir natürlich wünschen, und ich meine, da finde ich auch die News von Microsoft mit dem KI-Zentrum ganz spannend, wenn es natürlich auch mehr noch sehr, sehr technologische Gründungen aus der Region kommen. Und da hat die Region noch ein bisschen aufzuholen. Wir haben die RWTH Aachen hier, wo gute Dinge entstehen. Aber deswegen, ja, VCs sind herzlich eingeladen, nach NRW zu kommen. Gründer, mehr technische Gründungen, mehr auch vielleicht B2B-Lösungen. Das fände ich, glaube ich, nochmal, wenn ich so eine Wunschliste, auch wenn du mich gar nicht gefragt hast, ob ich eine Wunschliste habe, aber das wäre so meine Wunschliste für NRW. Das fände ich gut.
Ja, und ich vermute mal, auf deiner Wunschliste steht auch drauf, dass wir nochmal ganz kurz die Hinterland 24 erwähnen. Die habe ich nämlich hier gerade noch offen. 13. Juni, ne? Also Tickets genau. kann man kaufen. Steht hier sogar Save 20%. Also vielleicht lohnt sich das sogar gerade, ne?
Genau, es ist noch ganz kurz, kann man noch zu einem günstigen Preis Tickets kaufen. Genau, Hinterland of Things Konferenz, 13. Juni in Bielefeld trifft sich der deutsche Mittelstand, Startup-Szene, Investoren-Szene, trifft sich dort. Also wer Lust auf B2B-Tech hat und deutschen Mittelstand, am 13. Juni Bielefeld, the place to be.
Und Björn, auf welchem Event trifft man dich als nächstes?
Mich tatsächlich auf einer Investorenveranstaltung in Genf. Da bin ich einmal auf der anderen Seite unterwegs nächste Woche. Und ansonsten, die Kollegen sind beim Staatssummit in St. Gallen. Martin Janicki, Rufen Dresselhaus, Bonn, aus unserem Team sind dort vor Ort. Cool. Genau, auch sehr zu empfehlen.
Dann, ja, tolle Konferenz, natürlich. Ganz toll. Ne? Dann treffe ich sie dort, werde ich berichten hinterher oder Martin oder Won. Und mir hat es hier großen Spaß gemacht. Also lieben Dank, dass ihr da wart. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Nein, aus meiner Sicht nicht.
War cool. Dann lieben Dank euch und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Björn Lohse
und Stefan Jacquemot
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.